Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.
Athen am 12. August 2004, der Vorabend der Olympischen Spiele. Kurz nach 6 Uhr abends sind Dopingkontrolleure unterwegs im olympischen Dorf. Sie suchen zwei Athleten, zwei der größten Sportstars des Gastgeberlandes. Kostas Kenteris, Olympiasieger über 200 Meter und Ekaterini Tanou, Olympiazweite über 100 Meter. Beide sollen zu einer unangekündigten Dopingkontrolle. Doch Kenteris und Tanou, die sind nicht da. Die griechische Delegation erklärt, die beiden hätten das olympische Dorf verlassen, um persönliche Sachen zu holen. Man versucht, sie zurückzuholen. Doch die Zeit läuft und die beiden kommen nicht. Zwei der größten Medaillenhoffnungen des Landes werden von den Dopingkontrolleuren gesucht und niemand weiß, wo sie stecken.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα από τη ΔΟΕ, ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου δεν παρουσιάστηκαν δύο φορές σε κλήσεις.
Gegen 9:30 berichtet bereits das griechische Fernsehen, dass Kenteris und Tanou eine Dopingkontrolle verpasst haben. Und um 22:30 Uhr bestätigt es auch das griechische Olympische Komitee. Dann wird's Mitternacht und plötzlich gibt's eine Nachricht. Kenteris und Tanou sind gefunden. Allerdings nicht im olympischen Dorf, sondern in einem Krankenhaus. Die beiden sollen auf dem Motorrad ihres Trainers durch Athen gefahren und gestürzt sein. Kenteris erleidet Verletzungen am Kopf und am Bein, Tanou an der Hüfte und am Oberschenkel.
Der Gesundheitszustand von Kostas Kenteris und Ekaterini Tanou ist stabil. Die Ärzte wollen sie noch 48 Stunden stationär behandeln.
Und während die Ärzte im Krankenhaus ihre Verletzungen versorgen, beginnt draußen eine ganz andere Untersuchung.
Sie standen auf der Liste. Aber immer wenn wir sie testen wollten, waren sie nicht da. Dann sollten sie im olympischen Dorf eine Probe abgeben und verschwanden. Das ist ein Problem.
Und schon bald geht's nicht mehr um die Frage, warum zwei der größten Sportstars Griechenlands eine Dopingkontrolle verpasst haben, sondern auch darum, ob dieser Motorradunfall überhaupt so passiert ist, wie Kenteris und Tanou behaupten.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Kostas Kenteris und Ekaterini Tanou. Zwei der größten Sportstars Griechenlands Anfang der 2000er und zwei der größten Medaillenhoffnungen für die Olympischen Spiele von Athen 2004. Zwei Athletinnen, deren Karriere innerhalb weniger Stunden eine völlig andere Richtung nehmen wird. Wegen einer verpassten Dopingkontrolle und wegen eines Motorradunfalls, an dem schon bald erhebliche Zweifel aufkommen. Für viele ist damals schnell klar, was passiert sein muss. Kenteris und Tanou wollten sich der Kontrolle entziehen und der Unfall sollte ihnen dafür eine Erklärung liefern. Ein Verdacht, der durch immer neue Ungereimtheiten noch größer wird und der den beiden bis heute anhängt. Aber ist dieser Verdacht auch bewiesen? Was wissen wir wirklich über jene Nacht vom 12. auf den 13. August 2004? Was haben Kenteris und Tanou tatsächlich getan? Wofür wurden sie später bestraft und wofür nicht? Und was passiert mit einem Sportler, wenn sich ein Verdacht erst einmal so festgesetzt hat, dass selbst ein Freispruch ihn nicht mehr aus der Welt schaffen kann? Um zu verstehen, warum dieser Abend in Athen 2004 eine solche Wucht entwickelt, müssen wir uns zunächst mal anschauen, wer da eigentlich plötzlich unter Verdacht steht. Kostas Kenteris und Ekaterini Tanou sind im Sommer 2004 nicht einfach nur zwei griechische Leichtathleten. Sie sind internationale Stars. Und vor allem Kenteris hat in den Jahren zuvor einen Aufstieg hingelegt, mit dem kaum jemand gerechnet hat. 4 Jahre vor diesem Abend in Athen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ist Kostas Kenteris außerhalb Griechenlands allenfalls Experten ein Begriff. Jahrelang ist er vor allem die 400 Meter gelaufen, ohne international ganz nach vorne zu kommen. Dann konzentriert er sich auf die halbe Distanz, die 200 Meter, und plötzlich geht alles sehr schnell. Bei den Olympischen Spielen in Sydney erreicht Kenteris das Finale. Die Favoriten dort sind andere. Otto Bolden oder Obadele Thompson, die in Sydney schon Bronze und Silber über 100 Meter gewonnen haben. Auf diese beiden konzentriert sich vor dem Rennen auch die Bildregie. Kenteris ist Außenseiter, quasi nicht im Bild. Auch das ändert sich schon kurz nach dem Startschuss.
away. Bolden got out well, beat Thompson out. Capel away pretty well. A bit slow actually, Capel, and Kandiris is going up hard. Bolden leads Thompson into the straight. Campbell having a terrific run. Capel is back from Miller. Bolden back to third. Miller coming through. Kandiris with a run in the middle. The Greek's going to tip them out. What an upset. It's Greece first from Campbell. Kandiris, a stunning victory. And it's close for third.
Denn Kandiris, der läuft an allen vorbei. Und der Grieche erreicht in 20,09 Sekunden das Ziel und gewinnt damit sensationell olympisches Gold. Und aus dem international vergleichsweise wenig bekannten Sprinter wird über Nacht ein griechischer Nationalheld. Und Sydney bleibt kein einmaliger Ausreißer. Ein Jahr später wird Kentiris in Edmonton Weltmeister über 200 Meter und 2002 über die gleiche Strecke in München Europameister. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, die drei großen Titel in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Damit ist Kentiris plötzlich einer der besten Sprinter der Welt und natürlich griechischer Hoffnungsträger für die Goldmedaille in Athen. Und Kentiris ist nicht die einzige große griechische Hoffnung auf der Sprintbahn. Auch Ekaterini Tanou, seine Sprintkollegin, stand bereits in Sydney auf dem Podest. Über 100 Meter gewann sie Silber, hinter Marion Jones aus den USA. Auch Tanou hat diese Medaille mit weiterem Edelmetall bei Welt- und Europameisterschaften bestätigt. 2002 krönte sie sich zur Europameisterin über 100 Meter. Und so hat Griechenland im Sommer 2004 etwas, das in der Leichtathletik lange nicht vorhanden war. Gleich zwei einheimische Sprintstars mit realistischen Hoffnungen auf olympische Medaillen im eigenen Land. In einem Land, das ohnehin gerade 2004 im Sporttaumel lebt. Wenige Wochen zuvor hat die griechische Fußballnationalmannschaft völlig überraschend die Europameisterschaft gewonnen. Und jetzt kommen die Olympischen Spiele nach Hause. Und Kentiris, der steht sogar auf einer Shortlist mit 12 Namen für das Entzünden des Olympischen Feuers bei der Eröffnungsfeier. Doch als am Abend des 13. August schließlich das Feuer im Olympiastadion brennt, liegt Kentiris im Krankenhaus zusammen mit Tanou. Und statt über ihre Medaillenchancen zu sprechen, diskutiert inzwischen ganz Griechenland darüber, warum seine beiden Sprintstars am Abend zuvor nicht dort waren, wo die Dopingkontrolleure sie erwartet hätten. Zurück zum 12. August 2004. Kostas Kentiris und Ekaterini Tanou kommen an diesem Tag zurück nach Athen, nach offiziellen Angaben aus einem Trainingslager in Chicago. Gegen 15 Uhr erreichen sie das Olympische Dorf. Gut drei Stunden später, gegen 18.15 Uhr, kommen dann die Dopingkontrolleure zur griechischen Mannschaft. Sie wollen Kentiris und Tanou testen, unangekündigt. Doch die beiden sind inzwischen wieder weg. Der Leiter der griechischen Leichtathletikmannschaft erklärt den Kontrolleuren, Kentiris und Tanou hätten das Olympische Dorf verlassen, um persönliche Sachen von zu Hause zu holen. Und damit beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Kentiris und Tanou, die können nicht einfach irgendwann zur Nachkontrolle erscheinen. Sie müssen zurück ins Olympische Dorf. Die griechische Seite bittet deshalb um mehr Zeit. Doch die beiden erscheinen nicht. Und während im Olympischen Dorf auf sie gewartet wird, sickert die Geschichte bereits an die Öffentlichkeit. Gegen 9:30 berichten griechische Fernsehsender über die verpasste Kontrolle. Und um 10:45 bestätigt das griechische Olympische Komitee offiziell, dass Kentiris und Tanou nicht bei den Dopingkontrolleuren erschienen sind. Und das Problem ist größer, als es in diesem Moment vielleicht aussieht. Denn dieser 12. August ist offenbar nicht das erste Mal, dass Dopingkontrolleure vergeblich nach den beiden suchen. Es ist innerhalb kurzer Zeit bereits der dritte Test, den Kentiris und Tanou verpassen. Ende Juli in Tel Aviv, am 10. und 11. August in Chicago, tja, und jetzt am 12. August in Athen. Und gerade der Termin in Chicago fällt auf, denn von dort sollen Kentiris und Tanou am 12. August gerade erst nach Athen zurückgekehrt sein. Nach offiziellen Angaben haben sie sich dort in einem Trainingslager auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Trotzdem können die Dopingkontrolleure sie am 10. und 11. August in Chicago offenbar nicht antreffen. Und nur einen Tag später sind sie dann auch in Athen nicht dort, wo sie getestet werden sollten. Drei sogenannte No-Shows innerhalb von gerade einmal gut 2 Wochen. Und spätestens damit bekommt das Verschwinden der beiden an diesem Abend eine andere Dimension. Denn jetzt geht's nicht mehr nur um eine verpasste Kontrolle, jetzt entsteht sowas wie ein Muster. Allerdings, all das weiß die Öffentlichkeit an diesem Abend noch nicht. Die beiden vorherigen No-Shows werden erst in den kommenden Tagen bekannt. Am Abend des 12. August weiß man zunächst nur, Kenteris und Tanu sollen getestet werden, sind nicht da und sie kommen auch nicht zurück. Und damit wächst der Druck nicht nur auf die beiden Athleten, sondern auch auf die griechischen Sportfunktionäre. Schließlich beginnt am nächsten Abend die Eröffnungsfeier und ausgerechnet zwei der größten Stars des Gastgeberlandes stehen plötzlich im Zentrum eines möglichen Dopingverfahrens. Noch bevor bei diesen Olympischen Spielen überhaupt die ersten Medaillen vergeben worden sind. Und dann, kurz nach Mitternacht, nimmt diese Geschichte ihre nächste Wendung. Plötzlich gibt's eine Erklärung dafür, warum die beiden nicht zurückgekommen sind. Ein Motorradunfall. Kenteris und Tanu sollen mit einer Maschine ihres Trainers Christos Tsekos unterwegs gewesen sein. Gegen 0.15 Uhr sollen sie dann gestürzt sein. Wenig später liegen beide im Krankenhaus in Athen. Kenteris mit Verletzungen am Kopf und am Bein, Tanu mit Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel. Zunächst könnte dieser Unfall erklären, warum zwei Athleten, die dringend zurück ins Olympische Dorf müssen, dort nie angekommen sind. Doch schon in dieser Nacht beginnen die Zweifel. Denn während Kenteris und Tanu im Krankenhaus behandelt werden, versucht die Polizei herauszufinden, was auf dieser Straße eigentlich passiert ist. Und dabei stößt sie auf ein Problem, denn die Geschichte dieses Unfalls lässt sich offenbar nicht ohne weiteres bestätigen. Die Polizei sucht nach Zeugen, versucht den genauen Unfallort zu rekonstruieren und herauszufinden, was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist. Doch je länger sie ermittelt, desto größer werden die Zweifel, denn der Mann, der den Unfall beobachtet haben soll, ist zunächst nicht auffindbar. Und gleichzeitig gibt's Berichte über andere Zeugen, die Kenteris und Tanu in dieser Nacht an Orten gesehen haben wollen, die nicht zu ihrer Darstellung passen. Plötzlich steht deshalb ein Verdacht im Raum. Der Motorradunfall könnte aber gar nicht der Grund dafür gewesen sein, dass Kenteris und Tanu die Dopingkontrolle verpasst haben. Der Motorradunfall könnte die Erklärung dafür erst nachträglich geliefert haben. Bewiesen ist das alles nicht, aber der zeitliche Ablauf macht die Geschichte zusätzlich brisant. Denn als Kenteris und Tanu gegen 0.15 Uhr gestürzt sein sollen, ist die verpasste Kontrolle ja längst öffentlich bekannt. Seit Stunden berichten griechische Medien schon darüber. Das IOC setzt sogar eine Kommission ein, die klären soll, warum Kenteris und Tanu nicht zur Dopingkontrolle erschienen sind. Am nächsten Morgen fährt Patrick Shamash, der medizinische Direktor des IOC, sogar persönlich ins Krankenhaus. Er soll feststellen, ob die beiden gesundheitlich in der Lage sind, vor dieser Kommission zu erscheinen. Doch die Ärzte entscheiden, Kenteris und Tanu sollen noch mindestens 48 Stunden im Krankenhaus sein. Und draußen wird aus der verpassten Dopingkontrolle langsam aber sicher eine Affäre, zu der sich sogar die griechische Regierung über ihren Sprecher äußert.
Der Fall ist natürlich unerfreulich. Das griechische Olympische Komitee und das IOC untersuchen ihn. Wir erwarten, ebenso wie alle Griechen, den Ausgang der Angelegenheit.
Die Affäre erreicht damit längst auch die Politik und für Kenteris und Tanu wird die Lage immer schwieriger. Denn zu den Zweifeln an dem Motorradunfall kommen jetzt drei verpasste Dopingkontrollen, von denen wir ja schon gehört haben. Und bei der Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, rückt jetzt ein weiterer Mann in den Mittelpunkt. Der Mann, bei dem Kenteris und Tanu an diesem Abend gewesen sein wollen. Der Mann, dem das Motorrad gehört, auf dem sie gestürzt sein sollen. Und vor allem der Mann, der für ihre sportliche Vorbereitung verantwortlich ist. Ihr Trainer, Christos Tsekos. Christos Tsekos ist zu diesem Zeitpunkt einer der bekanntesten Leichtathletiktrainer Griechenlands. Er betreut Kenteris und Tanu, die beiden größten Sprintstars des Landes. Und Tsekos ist nicht nur ihr Trainer, er ist auch eine zentrale Figur in der Kommunikation zwischen seinen Athleten, den griechischen Sportfunktionären und den Dopingkontrolleuren. Genau das wird jetzt wichtig, denn Kenteris und Tanu bestreiten nicht, dass sie bei den Kontrollen nicht erschienen sind. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob sie überhaupt ordnungsgemäß darüber informiert worden sind, dass sie getestet werden sollten. Und Tsekos selbst sagt nein. Nach seiner Darstellung erreicht die Nachricht über die Dopingkontrolle am 12. August ihn bzw. seine Athleten zu spät. Kenteris und Tanu hätten das Olympische Dorf zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen und deshalb seien sie zunächst gar nicht in der Lage gewesen, zu der Kontrolle zu erscheinen. Es ist eine Verteidigung, die zunächst vielleicht wie eine Ausrede klingt, die aber später noch eine erstaunliche Rolle spielen wird. Im Moment hilft diese Erklärung Kenteris und Tanu allerdings wenig. Der Verdacht ist längst da und er wird immer größer. 4 Tage nach dem Unfall, am 17. August, werden Kenteris und Tanu schließlich aus dem Krankenhaus entlassen. Draußen warten längst Kameras und Reporter und zum ersten Mal seit Beginn der Affäre äußert sich Kostas Kenteris selbst.
Ich habe nie unerlaubte Substanzen genommen, aber nach der Kreuzigung kommt die Auferstehung.
Nach der Kreuzigung kommt die Auferstehung. Ja. Kenteris spricht von einem großen Unrecht, das ihm widerfahren sei. Auch Tanu gibt sich kämpferisch. Sie werde die Entscheidung abwarten und weiterkämpfen. Doch viel Zeit zum Kämpfen bleibt ihnen bei diesen Olympischen Spielen nicht, denn schon am nächsten Tag müssen Kenteris und Tanu vor der Disziplinarkommission des IOC erscheinen. Und dort fällt eine Entscheidung. Allerdings nicht die, auf die inzwischen alle warten. 18. August 2004, 5 Tage nach der Eröffnungsfeier, 6 Tage nach der verpassten Dopingkontrolle. Kenteris und Tanu erscheinen vor der Disziplinarkommission des IOC. Eigentlich soll hier geklärt werden, ob die beiden gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen haben und ob sie deshalb von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden. Doch dazu kommt es nicht mehr. Denn noch bevor das IOC eine Entscheidung trifft, ziehen Kenteris und Tanu selbst die Konsequenzen. Beide erklären ihren Rückzug von den Olympischen Spielen.
With a sense of responsibility and in the national interest, I am pulling out of the Olympic Games.
Im nationalen Interesse, ausgerechnet Kenteris, einer der größten Hoffnungsträger des Gastgeberlandes, der wenige Tage zuvor noch auf der Shortlist für das Entzünden des Olympischen Feuers gestanden hatte, erklärt jetzt, dass es im Interesse dieses Landes sei, wenn er bei diesen Spielen nicht mehr antritt. Tanu zieht ebenfalls zurück und damit sind die Olympischen Spiele für beide beendet, noch bevor sie überhaupt einen Wettkampf bestritten haben. Das IOC stellt sein Verfahren zunächst ein. Der Fall wird an den Leichtathletik-Weltverband IAAF weitergegeben. Doch in der Öffentlichkeit wirkt der Rückzug längst wie ein Urteil. Nach allem, was in den vergangenen Tagen passiert ist, scheint das Bild komplett. Wer diese Geschichte hört, kann ziemlich schnell zu einem Schluss kommen, nämlich dass Kenteris und Tanu sich einer Dopingkontrolle entziehen wollten. Und als ihnen die Zeit davonlief, erfanden sie dann einen Motorradunfall. Genau diese Geschichte setzt sich in der Öffentlichkeit fest, nur gibt es dabei ein Problem. Dieser Verdacht ist ja noch kein Beweis. Also versuchen wir mal fast 22 Jahre später genau das voneinander zu trennen, was vermutet wurde, was Kenteris und Tanu behauptet haben und was ihnen tatsächlich nachgewiesen werden konnte. Beginnen wir mal mit dem Doping, denn eine Formulierung hört man bis heute immer wieder, wenn über diesen Fall gesprochen wird. Kenteris und Tanu seien Dopingsünder gewesen. Ja, aber so einfach ist es nicht, denn keiner der beiden wurde in diesem Fall positiv auf eine verbotene Substanz getestet. Und es wurde auch nicht nachgewiesen, dass Kenteris oder Tanu am 12. August 2004 gedopt waren. Was ihnen vorgeworfen wird, ist was anderes. Sie waren für Dopingkontrollen nicht verfügbar. Und selbst bei dieser Frage scheint die Sache zunächst weniger eindeutig zu sein, als viele glauben. Im März 2005 beschäftigt sich ein griechisches Sporttribunal mit dem Fall und entscheidet mit 4-1 Stimme, Kenteris und Tanu werden von den Vorwürfen freigesprochen. Das Tribunal sieht nämlich nicht genügend Beweise dafür, dass die beiden ordnungsgemäß über die Kontrollen informiert worden sind. Die Benachrichtigungskette, so die Argumentation, endet bei ihrem Trainer, bei Christos Tsekos. Genau jener Verteidigung also, die wir vorher schon gehört haben, folgt dieses Tribunal. Und plötzlich ist aus einer vermeintlichen Ausrede eine Argumentation geworden, der ein Sportgericht folgt. Doch damit ist die Sache auch noch nicht vorbei. Der Weltverband IAAF reagiert überrascht, akzeptiert die Entscheidung nicht und zieht den Fall weiter. Am Ende landet er vor dem Internationalen Sportsgerichtshof CAS. Und dort bekommt er 2006 dann ein vorläufiges Ende. Es kommt nämlich zu einer Einigung. Kenteris und Tanu akzeptieren Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln. 3 verpasste Tests zwischen dem 27. Juli und dem 12. August 2004 und die nicht abgegebenen Urin- und Blutproben am 12. August. Beide erhalten dafür eine 2-jährige Sperre. Damit ist eine Sache klar. Kenteris und Tanu haben gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen. Aber auch jetzt gilt, das ist kein Beweis dafür, dass sie auch gedopt haben. Bleibt also noch der Motorradunfall. Jene Geschichte, die für viele längst zum Symbol dieses ganzen Falls geworden ist. War dieser Unfall tatsächlich inszeniert? 7 Jahre später soll darauf endlich ein Gericht eine Antwort geben. Mai 2011. Kenteris und Tanu stehen in Athen vor Gericht. Der Vorwurf, sie sollen den Motorradunfall vorgetäuscht und anschließend falsche Angaben darüber gemacht haben. Und das Gericht glaubt ihnen nicht, Beide werden wegen Falschaussage schuldig gesprochen und zu jeweils 31 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit scheint bestätigt, was seit dem 12. August 2004 ohnehin Millionen Menschen vermuten. Der Unfall war inszeniert. Kenteris und Tanu haben gelogen. Der Verdacht ist bewiesen, Fall abgeschlossen. Ja, nur so endet diese Geschichte eben nicht. Denn Kenteris und Tanu gehen gegen das Urteil nämlich in Berufung. Und nur wenige Monate später, am 6. September 2011, wird der Fall erneut verhandelt. Diesmal vor einem Berufungsgericht in Athen. Drei Richter entscheiden über die Frage, ob sich tatsächlich beweisen lässt, dass Kenteris und Tanu diesen Unfall nur vorgetäuscht haben. Und ihre Entscheidung fällt einstimmig aus. Freispruch. Sie folgen nämlich dem Antrag der Verteidigung.
We demonstrated in court that there was no evidence to support that the accident was staged.
Die Begründung der Richter, sie könnten nicht zweifelsfrei feststellen, was in jener Nacht tatsächlich passiert sei. Und es gäbe einfach nicht genügend Beweise dafür, dass Kenteris und Tanu den Unfall inszeniert haben. Deshalb hatte selbst die Staatsanwaltschaft einen Freispruch empfohlen. Auch 7 Ärzte und 2 angebliche Zeugen, die in dem Verfahren ebenfalls angeklagt sind, werden freigesprochen. Und damit stehen wir plötzlich vor einem merkwürdigen Ergebnis. Kenteris und Tanu haben 3 Dopingkontrollen verpasst. Dafür haben sie Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln akzeptiert. Und dafür wurden sie gesperrt. Aber ob sie jemals tatsächlich gedopt waren, das wissen wir nicht. Sie wurden nie positiv getestet. Und der Motorradunfall, der für viele zum vermeintlichen Beweis ihrer Täuschung geworden ist, konnte vor Gericht ebenfalls nicht als inszeniert nachgewiesen werden. Das bedeutet nicht, dass die Geschichte der beiden wahr ist. Aber es bedeutet eben auch nicht, dass die Geschichte, die sich über sie festgesetzt hat, bewiesen ist. Und genau hier zeigt sich, warum Verdacht so mächtig sein kann. Denn ein Gericht kann Jahre später feststellen, dass die Beweise für eine Verurteilung nicht reichen. Es kann einen Menschen freisprechen, aber es kann nicht zurückholen, was in den Jahren zuvor passiert ist. Bilder bleiben, Schlagzeilen bleiben, Geschichten bleiben. Und irgendwann erinnern wir uns nicht mehr daran, dass etwas einmal ein Verdacht war. Wir erinnern uns nur noch an die Geschichte, als wäre sie bewiesen. Und bei Ekaterini Tanu lässt sich sogar ziemlich genau beobachten, was das bedeutet. Nach ihrer Sperre kehrt Tanu in den Wettkampfsport zurück, qualifiziert sich 2008 sogar für die Olympischen Spiele in Peking, doch das IOC verweigert ihr die Teilnahme und begründet das so.
Die Entscheidung ist das Resultat einer skandalösen Geschichte. Sie hat die olympische Bewegung in Misskredit gebracht.
Tanu hat ihre Sperre verbüßt, trotzdem wirkt Athen weiter und ein Jahr später zeigt sich das noch deutlicher wegen einer Medaille, die Tanu 9 Jahre zuvor mal gewonnen hatte. In Sydney 2000, über 100 Meter. Tanu gewinnt dort Silber hinter Marion Jones. Jahre später gesteht Marion Jones allerdings gedopt zu haben. Ihre Ergebnisse von Sydney werden daraufhin gestrichen, ihre olympischen Medaillen aberkannt. Eigentlich müsste damit also die zweite nachrücken, Ekaterini Tanu. Doch 2009 entscheidet das IOC, Tanu bekommt nicht rückwirkend die Goldmedaille von Sydney.
The actual awarding of a gold medal, of any medal, is certainly not a right, and therefore in this case it will not happen.
Und das IOC macht auch deutlich, warum. Tanus Verhalten in Athen spielt bei dieser Entscheidung ausdrücklich eine Rolle. IOC-Sprecher Mark Adams erklärt, man sei der Ansicht, sie habe es mit ihrem Verhalten nicht verdient, auf diese Weise geehrt zu werden. Und damit entsteht eine bemerkenswerte Situation. Marion Jones verliert ihr Gold, weil sie gedopt hat. Ekaterini Tanu bekommt dieses Gold trotzdem nicht wegen einer Geschichte, in der ihr selbst nie Doping nachgewiesen wurde und die auch noch 4 Jahre später sich erst ereignet. Hier liegt für mich das eigentliche Vermächtnis dieses Falls. Trotz all dieser offenen Fragen ist eine ziemlich eindeutige Geschichte von Kenteris und Tanu geblieben, weil Verdacht nach anderen Regeln funktioniert als ein Gericht. Vor Gericht muss eine Behauptung bewiesen werden. Für einen Ruf reicht manchmal schon, dass sie plausibel erscheint. Und irgendwann verändert sich sogar unsere eigene Erinnerung daran. Aus "es könnte so gewesen sein" wird "so war es". Vielleicht war es tatsächlich so, aber das ist etwas anderes, als sagen zu können, dass es bewiesen ist. Ein Gericht kann diese Grenze immer wieder sichtbar machen, aber es kann nicht bestimmen, was Menschen danach glauben. Und vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, mit der wir in diesen Fall gegangen sind. Kann ein Sportler einen Verdacht jemals wieder loswerden? Vor Gericht vielleicht, in der Öffentlichkeit sehr viel schwerer, denn eine Strafe kann enden, ein Verfahren kann enden, aber kein Freispruch gibt einem Menschen seinen Ruf zurück.